Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In Deutschland ist ein neuer Trend bezüglich der Freizeitgestaltung in Sicht. Als der Kartenvorverkauf für ein Konzert mit dem Altrocker Udo Lindenberg, immerhin schon 67, im Stadion von Leipzig begann, waren die 45.000 Karten innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Des Bundesverdienstkreuzes, weil er sich bereits vor der Vereinigung für die Einheit Deutschlands eingesetzt hat. Trotzdem hätte ich gedacht, dass seine Zeit als Musiker eigentlich vorüber sei. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er früher mal ein Fußballstadion gefüllt hätte. Oder ein weiteres Beispiel. Die Schlagersängerin Helene Fischer hat bereits in den letzten Monaten die Termine für ihre Stadiontournee im Sommer des nächsten Jahres bekannt gegeben. Ich glaube, allein 12 Termine in Deutschland. Ausschließlich Fußballstadien mit einem Fassungsvermögen für mindestens 50.000 Zuschauer. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Preise liegen so bei 50 bis 90 Euro für ein Konzert. Es gilt als sicher, dass die Konzerte wohl alle ausverkauft sein werden. Wie kommt es, dass sich plötzlich so viele Menschen für ein Open-Air-Konzert einer Schlagersängerin interessieren? Bis vor kurzem haben Schlagersänger, abgesehen von wenigen Ausnahmen, gerade mal ein Festzelt gefüllt. Vielleicht ist es dieses besondere Feeling, die Atmosphäre, die einen für ein paar Stunden die Alltagsprobleme vergessen lässt. Vielleicht auch das Gemeinschaftsgefühl oder ein Harmoniebedürfnis. Letztlich weiß ich nicht, was diese Menschen antreibt. Das ist für uns heute allerdings auch unerheblich. Viel interessanter ist für uns jedoch die Frage, warum wir uns Sonntag für Sonntag frühmorgens auf den Weg machen, um den Gottesdienst der BEG Osnabrück zu besuchen. Was treibt uns an? Um die Beantwortung dieser Frage, aber vor allem auch, was wir von der ersten christlichen Versammlung lernen können, soll es in der heutigen Predigt gehen. Das Predigtthema lautet der erste christliche Hauskreis. Ich lese dazu den Predigttext aus Apostelgeschichte 1, 10 bis 14. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da am See zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Jesus war das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er hatte ihnen gesagt, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Sie waren berufen, den Auftrag Jesu auszuführen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das neue Aufgabenfeld war somit abgesteckt. Und dann berichtet Lukas, dass, als er das gesagt hatte, er zusehends aufgehoben wurde und eine Wolke ihn aufnahm, vor ihren Augen weg. Vers 9. Damit war der irdische Lebensweg Jesu zu Ende. Jesus verschwand vor ihren Augen von dieser Erde. Somit bin ich beim ersten Predigtpunkt. Der erste Predigtpunkt heute, Jesus kommt sichtbar wieder. Das hatte Jesus selbst schon angedeutet und wird jetzt auch von den zwei Männern in weißen Gewändern bestätigt. Ich lese nochmal die Verse 10 und 11. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren könnt. Und als sie ihm nachsahen. Die Schlachterbibel übersetzt, als sie unverwandt zum Himmel blickten und die revidierte Elberfelder, als sie gespannt zum Himmel schauten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger gespannt, fast atemlos zum Himmel blicken, denn eine solche Entrückung hat es in der gesamten Weltgeschichte nur ein einziges Mal gegeben. Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben, bis in eine Wolke hinwegnahm. Die Jünger konnten Jesus noch kurz sehen, ihm hinterher schauen und dann war er weg. Von nun an mussten sie sich, wie alle Christen nach ihnen, mit dem unsichtbaren Jesus begnügen. Es ist für mich immer noch erstaunlich, dass Lukas hierüber in anderthalb Versen berichtet. Jesus ist als Kind auf die Erde gekommen und fährt als Mensch in den Himmel auf. Als ich ein kleiner Junge war, hat mich mein Nachbar einmal mitgenommen zum Düsseldorfer Flughafen. In der Abflughalle befand sich ein Café, sodass ich hinter Fensterscheiben bei einer Tasse Kakao verfolgen konnte, wie die Flugzeuge die Startbahn entlangfuhren, beschleunigten, langsam abhoben und schließlich ganz verschwanden. Ich hatte das Flugzeug vorher ganz sicher gesehen und doch war es bald weg. Das Schöne an Flughäfen ist, dass von dort nicht nur Flugzeuge wegfliegen, auf Nimmerwiedersehen, sondern dass dort auch Flugzeuge landen. Ich konnte damals schlecht nach London oder Amsterdam fahren, um zu sehen, wie das Flugzeug wieder runterkommt. Stattdessen sah ich jedoch, wie andere Flugzeuge gelandet sind. Von daher wusste ich, dass obwohl ich das gestartete Flugzeug, welches ich mit meinen Blicken verfolgt hatte und irgendwann nicht mehr sah, dass es trotzdem am Himmel ist und woanders wieder runterkommt. Vielleicht kann uns dieses Bild helfen, die Himmelfahrt Jesu etwas besser zu verstehen und zu begreifen, dass Jesus mit absoluter Sicherheit im Himmel thront, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Die Jünger hatten ihn vorher jahrelang gesehen, doch das war nun vorbei. Jedoch hat der allmächtige Gott für die Jünger und uns eine wirksame Unterstützung bereitgestellt. Denn als sie Jesus hinterher sahen, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Es werden wohl Engel gewesen sein, die ihnen und uns helfen sollten, dieses Ereignis besser einzuordnen. Bei solchen Geschehnissen ist es kein Wunder, wenn Gott uns auf die Sprünge helfen muss. Ein ähnliches Ereignis wird uns im Lukas-Evangelium berichtet. Da wollen Frauen zum Grabe, in welches Jesus hineingelegt wurde. Sie tragen wohlriechende Öle bei sich, die sie bereitet haben. Als sie jedoch zum Grab kommen, ist der Stein vom Grab weggewälzt. Sie gehen hinein und finden den Leib Jesu nicht mehr. Das Grab ist leer. Das ist das erste und einzige Mal, dass Menschen zu einer Grabstätte gegangen sind und der Tote ist gar nicht mehr da. Lukas berichtet weiter, Kapitel 24, die Verse 4 bis 6. Und als sie darüber bekümmert waren, das kann ich sehr gut nachvollziehen, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa. Hier ist von zwei Männern mit glänzenden Kleidern die Rede. Sie können den Frauen plausibel erklären, was es mit dem leeren Grab auf sich hat. Der allmächtige Gott hat unzählige Möglichkeiten, in Lebenssituationen einzugreifen. Hier sind es jeweils zwei Männer, einmal in glänzenden Kleidern und einmal in weißen Gewändern, die vermutlich ganz ähnlich ausgesehen haben. Gott möchte uns nicht verständnislos zurücklassen. In unserer heutigen Geschichte sagten die zwei Männer zu den Jüngern, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Nun, das kann ich allerdings verstehen, wieso sie da stehen und zum Himmel blicken. Das ist eine außergewöhnliche Situation, dass ein Mensch, Jesus, vor ihren Augen in die Lüfte verschwindet. Da hätte ich mit Sicherheit auch dagestanden und lange Zeit Jesus hinterhergeschaut. Die Männer sagten ihnen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Jesus ist nicht für immer weg, er kommt wieder. Das ist die Gewissheit, in der wir leben dürfen. Ich hoffe, dass dies ein Grund dafür ist, weswegen du dich sonntagmorgens aufmachst, um in den Gottesdienst zu gehen. Der Philipperbrief schildert es eindeutig. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, die Verse 9. Sollen die Ungläubigen ruhig über uns Christen spotten, uns für altmodisch halten? Auch für sie kommt der Zeitpunkt, wo sie Jesus sehen, vor ihm niederfallen und ihn als Herrn anerkennen. Diesbezüglich können wir ganz beruhigt sein. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jesus wird auch so wiederkommen, dass wirklich jeder ihn sehen kann. Das hat Ludwig ja letzte Woche auch schon gesagt. Jesus hat von sich selbst gesagt, denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geiber. Matthäus 24, 27 und 28. Überdies wird in den ersten beiden Versen unseres heutigen Abschnittes deutlich, dass es zwischen Himmel und Erde mehr Dinge gibt, als wir sehen oder erklären können. Ich denke zum Beispiel an Engel oder auch Dämonen. Von der Bibel her wissen wir, dass Gott seine Engel sendet, doch ich persönlich habe, zumindest nicht bewusst, noch keine Engel gesehen. Wenn wir nach draußen gehen und sehen, dass sich die Bäume bewegen, so wissen wir, dass es windig ist, auch wenn wir den Wind nicht sehen können. Jesus lebte sichtbar auf der Erde, doch nun thront er für uns unsichtbar im Himmel. Und auch den Heiligen Geist können wir nicht sehen, obwohl er existiert. Es hat Forschungen gegeben, die behaupten, dass ein Mensch unmittelbar nach seinem Tod etwa 20 Gramm leichter wäre. Daraus wurde dann geschlossen, dass die Seele etwa so viel wiege, die dann den menschlichen Körper verlässt. Nun, es hat noch kein Mensch eine Seele gesehen. Jesus ist der Herr über die sichtbare und unsichtbare Welt. Bei Jesus wussten die Jünger, wo er hingeht. Sein Weg führte direkt in den Himmel. Dorthin, wo er auch vorher war. Bei allen anderen Menschen ist dies nicht so. Da kommt irgendwann der Leichenwagen und man wird in einen Sarg gelegt, den die Angehörigen ausgesucht haben. Dann noch ein paar nette Worte am Grab und das war's. In der Gemeinde in Thessaloniki waren schon einige gestorben, bevor der Herr wiedergekommen war. Und einige fragten sich, was denn jetzt mit den Verstorbenen sei. Paulus antwortet darauf im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Wer glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden, der wird ewig mit Jesus leben. Wir könnten ja annehmen, dass die Scheidung Jesu von seinen Jüngern sie mit Schmerz und Trauer zurücklässt. Doch weit gefehlt. Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass sie nach Jerusalem zurückkehrten mit großer Freude. Und damit nähere ich mich langsam dem zweiten Predigtpunkt. Sie wussten, Jesus ist jetzt im Himmel bei Gott dem Vater und trotzdem sind sie nicht allein. Jesus wird sie bevollmächtigen. Er lebt und wird sichtbar wiederkommen. Die Jünger erleben, wie Jesus auf außergewöhnliche Weise von der Erde verschwindet. Sie schauen ihm hinterher, bis er von einer Wolke hinweggenommen wird. Die zwei Männer in den weißen Gewändern teilen ihnen mit, dass Jesus so wiederkommen wird, wie sie ihn in den Himmel haben auffahren. Lebst du auch von dieser Erwartung her? Dann ist das sicherlich ein Grund, wieso du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen bist. Punkt 2 der Predigt, eine starke Gemeinschaft. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von Einsamkeit, zerbrochenen Familien, Feindschaft, Mobbing. Da sehen sich viele nach einer starken Gemeinschaft. Die Jünger hatten sie. Für sie begann jetzt ein völlig neuer Lebensabschnitt. Bis jetzt waren sie gemeinsam mit Jesus unterwegs gewesen, Von nun an mussten sie ohne ihn klarkommen. Ich lese noch einmal die Verse 12 bis 14. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Die Jünger kehrten vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Ihr Ankunftsort war ein Sabbatweg entfernt, das heißt die Wegstrecke, die den Juden zu gehen am Sabbat erlaubt war, circa 1 Kilometer. Die Jünger sind in den 3 Jahren zuvor immer mit Jesus zusammen gewesen, Tag für Tag. Sie sind gewandert, Boot gefahren, waren in Synagogen und im Tempel. Sie waren dabei, als Jesus Tote auferweckte, Kranke gesund machte, böse Geister austrieb. Jesus stritt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, er aß bei Zöllnern, er teilte das Abendmahl aus. Überall waren die Jünger mit dabei. Man kann sagen, dass sie kein Privatleben mehr hatten. Als sie jetzt in Jerusalem zurück waren, geschieht das absolut Erstaunliche. Sie steigen gemeinsam alle zusammen hinauf in das Obergemach, den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Ich hätte erwartet, dass sie jetzt, wo Jesus nicht mehr unter ihnen war, erstmal eine kurze Auszeit nehmen, um sich von den Strapazen der letzten 3 Jahre, besonders zu ihrem Ende hin, erholen. Dass sie vielleicht zu Hause mal wieder nach dem Rechten sehen, sich mit alten Freunden und Bekannten treffen. Sie hatten ja schließlich einiges zu erzählen. Das Vergangene verarbeiten, neue Kraft tanken. Doch nichts dergleichen geschieht. Sie bleiben zusammen und wollen ihren aufgetragenen Weg gemeinsam beschreiten. Die christliche Gemeinschaft ist ihnen wichtiger als alles andere. So entscheiden sie sich für ein gemeinsames Leben in dem Obergemach in Jerusalem. Von dieser Einstellung der Jünger sind wir noch meilenweit entfernt. Manche Ausleger glauben, dass es sich bei dem Obergemach um den Ort handelt, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gehalten hat. Das ist durchaus denkbar, jedoch letztendlich nicht biblisch zu belegen. Die Jünger hatten den Weg vom Ölberg ausgenommen durch das Kidron-Tal in die Stadt hinein. Jetzt waren sie an ihrem Ziel angelangt. Sie trennten sich nicht etwa, sondern wollten ihren Weg gemeinsam fortsetzen. Doch was machen sie jetzt alle gemeinsam dort? Der Vers 14 enthält 2 Schlüssel zum Verständnis des Dienstes der dort versammelten Gemeinschaft. Da ist einmal das Wort einmütig, ein Ausdruck, der insgesamt 11-mal in der Apostelgeschichte vorkommt, und das Wort Gebet. Jesus will, dass sich seine Jünger einmütig versammeln oder auch eines Sinnes sind. Es bedeutet Segen für eine Gemeinschaft, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen und dieselbe Ausrichtung haben. In dem Fall geht es darum, den Willen des Herrn zu tun und zu seiner Ehre zu leben. Alle wissen, womit und mit wem sie es zu tun haben. Die beiden Schlüsselwörter einmütig und Gebet oder im Gebet gehören zusammen. Sie alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Offensichtlich haben sie einen Großteil ihrer Zeit im Gebet verbracht und gerade hierin zeigte sich auch die Einmütigkeit, weil alle die Verbindung zu ihrem Herrn im Gebet suchten. Hier gab es keine 2 Meinungen. Sie können ohne Jesus nicht leben. Der einzige Zugang zu ihm ist jetzt das Gebet. Bis vor kurzem konnten sie noch zu ihm hingehen, mit ihm reden, und Jesus antwortete ihnen. Das ging nun nicht mehr. In der Schlachterübersetzung heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Hier ist zusätzlich vom Flehen die Rede. Welch eine vorbildliche Gebetshaltung. Doch wie ist das eigentlich mit dem Beten? Das ist doch nicht vergleichbar mit dem Leben, wo die Jünger Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, oder? Unser modernes Zeitalter hilft uns, manche Dinge besser zu verstehen. Fast jeder von uns hat ein Handy. Wer schon einmal mit dem Zug unterwegs war und zwischendurch telefonieren wollte, ist dabei bestimmt auch schon in ein Funkloch geraten. Plötzlich ist die Leitung unterbrochen oder man hört nichts mehr. Oder der andere Gesprächspartner teilt uns mit, dass er uns nicht mehr hören kann. Wir verstehen ihn aber. Es ist hundertprozentig sicher, dass am anderen Ende der Leitung jemand ist. So ähnlich ist es auch beim Beten. Beten bedeutet ja, reden mit Gott. Auch wenn Gott uns nicht antwortet, obwohl er es ja könnte, hört er mit absoluter Sicherheit auf unser Gebet. Und er handelt auch entsprechend danach. Nach seinem Willen, in voller Souveränität. Der dreieinige Gott kann alle Gebete verstehen. Es scheint so, dass sich die Mitglieder dieser Gemeinschaft ein Leben ohne Gebet überhaupt nicht vorstellen konnten. Sie wollten so schnell wie möglich die Verbindung zu ihrem Herrn und Meister wieder aufnehmen. Wie steht es mit unserer Gemeinde? Wie groß ist unser Verlangen nach einmütigem Beieinandersein und Gebet über den Sonntag hinaus? Wir haben uns als Gemeinde vorgenommen, verstärkt missionarisch aktiv zu werden. Zum Beispiel durch das Verteilen unseres Gemeindebriefes oder demnächst auch mit einem Büchertisch drüben im Schlossgarten. Ich wohne ja jetzt 2,5 Monate hier vor Ort und habe mich im Innenstadtbereich etwas umgesehen. Dabei habe ich festgestellt, dass in einem Umkreis von etwa 1 Kilometer von unserer Gemeinde aus weitere 12 Gemeinden existieren. Wir müssen uns also darauf einstellen, wenn wir mit Menschen über den christlichen Glauben reden, dass sie uns fragen, wieso sie ausgerechnet in unsere Gemeinde kommen sollen. Gibt es etwas, das unsere Gemeinde besonders macht? Oder unterscheiden wir uns gar nicht großartig von den Nachbargemeinden? Ich hatte letztens die Möglichkeit, mit einem unserer Gottesdienstbesucher zu sprechen, der noch nicht allzu lange in unsere Gemeinde kommt. Derjenige sagte mir, als er zum ersten Mal in unsere Gemeinde kam, hatte er den Eindruck, dass die Messlatte doch recht hoch liegt. So wie die werde ich wohl nie werden. Allerdings konnte man doch spüren, dass die Gottesdienstbesucher sich ernsthaft nach dem Herrn ausrichteten und dies auch freudig taten. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe, dass es interessierten Gottesdienstbesuchern auch jetzt noch so ergeht, dass sie den Eindruck haben oder spüren, dass die Gemeinde mit Freuden den Herrn sucht und sich ernsthaft nach ihm ausrichtet. Jesus Christus und sein Wort müssen in unserer Gemeinde im Mittelpunkt stehen. Wir wollen einmütig zum Loben, Predigt hören und Beten zusammenkommen. Hierzu wollen wir gerne Gäste einladen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat 1939 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Gemeinsames Leben. Die Geheime Staatspolizei hatte Ende September 1937 das von Dietrich Bonhoeffer geleitete Predigtseminar im Bruderhaus Finkenwalde, wo angehende Pfarrer gemeinsames Leben zu praktizieren versucht hatten, geschlossen und dadurch Bonhoeffer veranlasst aufzuschreiben, was er über das Leben einer christlichen Gemeinschaft zu sagen hatte. Darin schreibt er unter anderem: Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist die christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Das heißt erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Jesu Christi willen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Es heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Christliche Gemeinde ist kein Selbstzweck. Wir sind hier, weil Jesus Christus die Gemeinde gegründet hat. Eine Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Was ist ein gravierender Grund dafür, dass du heute Morgen hier bist? Ein gravierender Grund ist der, dass du eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus hast und dies in Gemeinschaft mit anderen praktizieren willst. Sollte dies bei dir nicht der Fall sein, müsstest du dich in der Tat fragen, wieso du um 10.15 Uhr in den Gottesdienst gekommen bist. Die Jünger und die anderen Personen aus unserem Textabschnitt haben diese christliche Gemeinschaft praktiziert. Sie sind um Jesu Willen zusammengekommen, ihr ganzes Leben drehte sich um ihn. Das war eine starke Gemeinschaft. Nur kurze Zeit später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, noch am gleichen Tag, stiegen sie gemeinsam in den Obersaal hinauf und so entstand dort der erste christliche Hauskreis. Grob gesehen waren dort drei Gruppen versammelt. Einmal die Frauen, dann ein Teil der Familie Jesu und die 11 noch verbliebenen Jünger. Kommen wir zuerst zu den Frauen. Markus 15,40 und Lukas 8,3 berichten von vielen Frauen, die ihm nachgefolgt waren. Was bedeutet jetzt viel? Unter ihnen waren jedenfalls Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Chuzas, Susanna, Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome. Wenn wir von 10 Frauen ausgehen würden, dann hätte der Hauskreis eine Größe von 26 Personen gehabt. Aber ich denke, dass es eher noch mehr gewesen sind. Durchaus denkbar ist meiner Meinung nach auch, dass die Frauen der Jünger dabei waren. Dann zumindest auch ein Teil der Familienangehörigen Jesu. Josef war offensichtlich schon verstorben, er wird auch bei der Kreuzigung nicht erwähnt. Also Maria, seine Mutter, um sie sollte sich ja jetzt Johannes kümmern. Und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas. Bei ihnen ist offensichtlich eine Geistesänderung eingetreten. Es war noch gar nicht lange her, da haben sie von ihrem Halbbruder gesagt, er sei von Sinnen. Später sind dann sogar der Jakobus- bzw. Judasbrief entstanden. Ich finde es manchmal schade, dass die Bibel keine weiteren Einzelheiten berichtet. Was ist mit den Schwestern Jesu? Was wurde aus Elisabeth, der Mutter Johannes des Täufers? Was mit Zacharias oder Josef? Aber die Schreiber der Evangelien haben hierauf keinen allzu großen Wert gelegt. Und dann sind da noch die 11 Jünger. Auch hier erfahren wir über manche nichts Weiteres. Über den Bartholomäus beispielsweise wird uns nichts Genaueres geschildert. Unter den Jüngern waren Fischer und zumindest ein Zöllner. Auch Simon der Eiferer oder genannt der Zelot befand sich unter ihnen. Das heißt, er war ein ehemaliger Anhänger der Zelotenpartei. Die Zeloten wollten die römische Herrschaft mit Gewalt beseitigen. Mit solchen Leuten baut Jesus seine Gemeinde. Und Petrus war auch wieder dabei. Ja, genau jener Petrus, der Jesus 3-mal verleugnet hatte. Johannes berichtet zum Ende seines Evangeliums von den besonderen Gesprächen zwischen Jesus und Petrus. War da nicht noch eine Rechnung offen? Johannes 1,20, 15-17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus fragt Petrus 3-mal nach seiner Liebe zu ihm. Er erspart ihm somit nicht die Erinnerung an seine Verleugnung. Jedoch beauftragt Jesus ihn ebenfalls 3-mal damit, seine Schafe zu weiden. Obwohl Petrus große Schuld auf sich geladen hat, will Jesus ihn weiter in seinen Dienst gebrauchen. Was für ein wunderbarer Heiland. Und da ist die eine Frage, die Jesus dir heute Morgen stellt: Hast du mich lieb? Kurze Zeit später trat Petrus dann auch bereits als Wortführer auf. Das könnten wir in Vers 15 nachlesen. Ich bin davon überzeugt, dass es in Deutschland immer weniger Menschen gibt, die wissen, dass zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 10 Tage liegen. Und das, obwohl wir in Deutschland dafür jeweils einen Feiertag haben. Als Petrus auftrat, war bereits eine Menge von etwa 120 beisammen. Da dieses Ereignis noch vor Pfingsten lag, konnten höchstens 9 Tage seit der ersten Zusammenkunft vergangen sein. Es kam nach wenigen Tagen schon zu einem rasanten Anstieg der Personenzahl. Von anfangs etwa 25 auf jetzt 120. Obwohl die Jünger noch gar nicht begonnen hatten, ihren Auftrag auszuführen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Nachdem die Jünger vom Ölberg zurück nach Jerusalem kamen, trennten sich nicht etwa ihre Wege, sondern sie gingen alle hinaus in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Ihre Hauptbeschäftigung lag darin, sich einmütig dem Gebet zu widmen. Sie wollten auf keinen Fall den Kontakt zu ihrem Herrn verlieren. So entstand der erste christliche Hauskreis. Die christliche Gemeinschaft existiert um Jesu willen. Zu den Jüngern kamen ein paar Frauen und ein Teil der Familie Jesu hinzu, unter ihnen Jakobus und Judas. Innerhalb weniger Tage nahm die Zahl der Nachfolger Jesu deutlich zu. Ich möchte schließen mit Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit.